Time Out, der Podcast mit Alexander Bryan, der dich rausholt aus dem Alltag und mitten rein ins Gespräch. Ehrlich, ungeschnitten und auf den Punkt. Lehn dich zurück, denn dein Time Out beginnt jetzt. Viel Spaß beim Hören.
Sebastian, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
Ja. Alexander, danke für die Einladung.
Ja, wunderschön. Du bist dabei mit Elan. Ich höre das schon an deiner Stimme. Du hast auch einen Sport-Background und du kennst das. Wir starten im Warm-up. Das heißt, du darfst Fragen vorstellen, kurz, knapp, intuitiv, was gerade raus möchte. Heute bin ich dankbar für
das Leben.
Ich fühle mich besonders erfüllt, wenn
ich mit einem Kaffee in der Sonne auf meinem Balkon sitze.
Okay. Ein starkes Team entsteht, wenn
alle was zu sagen haben.
Auf dem Balkon, im Kaffee, vielleicht auch mit dem Buch. Das Buch, das mich bisher am meisten begeistert hat, heißt
Neuropsychologie von Klaus Grafe.
Persönliches Wachstum beginnt
jeden Tag mit jedem Atemzug.
Schön. Und meine persönliche Superpower ist
Optimismus.
Optimismus. Sehr schön. Dann haben wir das Warm-up gemeistert, Sebastian. Ich würde gerne einen Blick auf deine persönliche Geschichte werfen, weil ich sage, hinter jeder Person steht auch eine Geschichte. Aber hinter jeder Geschichte oder hinter den Geschichten einer Person ist auch immer diese Begegnung, also Menschen, die uns prägen. Was war so vielleicht die eine Person oder der eine Mentor, wo du sagst, hey, der hat mich besonders stark geprägt?
Also mein wichtigster Lehrer in der Schule war Ernst Niederlücke. Und bei Ernst Niederlücke hatte ich Biologie. Und Ernst Niederlücke war jemand, der mit einem Strahlen in den Augen das gemacht hat, was er gemacht hat. Und wo ich also aus purem Interesse auf einmal mich in Biologie reingelesen habe, reingelernt und dann auch nachmittagelang mit dem ein Gewächshaus dann noch aufgebaut habe. Da waren wir so eine kleine Gruppe von 7 Leuten. Also Menschen mit Strahlen in den Augen, während sie arbeiten. Mhm. Die mag ich, die faszinieren mich, von denen lerne ich gerne. Und der wichtigste in der Schulzeit war Ernst Niederlücke.
Das ist spannend. Also du sprichst quasi von Leidenschaft, von der intrinsischen Motivation. Ist es das, was dich am Laufen hält, wenn niemand zuschaut, weil so richtig einschätzt, bist du ja auch ein sehr tiefer, neugieriger, wissbegieriger, und das beschreibst du ja eben auch mit deiner Geschichte. Ist es diese Neugier im Leben, du hast ja vorhin auch das Leben genannt, als ich dich gefragt habe, du, was ist es? Ist es das oder gibt es andere Dinge, die dich wirklich antreiben? Anderen ist es vielleicht auch Geld, Karriere? Ich weiß nicht, würde ich so nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin.
Also, wenn ich über das Thema so nachdenke, Motivation, ich glaube, es braucht immer das Thema Sinn. Sinn erleben. Und bei mir ist es so dieses, also ein bisschen pathetische, ich möchte die Welt besser machen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass nur ich alleine mit meinem Tun dazu nicht beitragen werde. Und das ist auch nicht so was Inkongruentes, wie man es manchmal bei amerikanischen Misswahlen hat, wo dann irgendjemand sagt so, Josie, what is important for you? Und dann sagen die, oh, it's world peace, so. Das, also ohne das abwerten zu wollen, ne? Aber das finde ich nicht kongruent, sondern ich möchte, dass die Welt einfach ein besserer Ort wird. So. Und da kann ich jeden Tag direkt was machen. Ich kann aber auch mir überlegen, wie bekomme ich gute Dinge in die Welt, wie zum Beispiel mehr Resilienz. Und mehr Resilienz heißt, wir sind alle ein bisschen optimistischer, wir finden alle ein bisschen bessere Lösungen, wir stressen alle nicht so viel, wir gehen besser mit uns und unseren Emotionen um, damit gehen wir auch besser mit anderen Menschen um. Und das ist so das, wo ich jeden Tag sage, ja, dieses nie enden wollende Sehnsuchtsziel von mir, das strahlt jeden Tag in meinen Alltag. Und ja, ich mache da halt jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Manchmal auch bleibe ich stehen, gucke mir das so an. Aber das motiviert mich wirklich sehr grundlegend.
Ja, das Thema Resilienz, du hast es von dir aus angesprochen. Ich glaube, wir dürfen sagen, du bist da Experte drin. Und wenn wir uns deinen Film, also dein Leben als Film anschauen, so in der Rückbetrachtung, gab es da so einen Moment oder was war so, anders gefragt, was war dein Tiefpunkt, wenn du nennen möchtest, ist natürlich offen, wo du sagst, das hat mich vielleicht auch irgendwie geprägt und dahin gebracht, dass ich mich überhaupt mit dem Thema auseinandersetze. Ich glaube, die meisten haben ja einen Beweggrund, weshalb sie sich Experte werden. Und dann, warum hört man ja irgendwo indirekt schon sehr stark raus durch die Emotionen? Aber ich weiß noch nicht die Geschichte. Magst du die teilen?
Ja. Also ich weiß noch, wie ich einmal, das war im zweiten Semester hier in Göttingen, studiert. Und dann war ich bei der psychosozialen Beratungsstelle. Das hat mich damals sehr viel Kraft gekostet, dahin zu gehen. Ich habe Abi 94 gemacht und das muss so 95, 96 gewesen sein. Und ich habe immer wieder depressive Episoden bei mir erlebt und habe aber natürlich den Sport gemacht. Und ich weiß noch, das war irgendwie so November muss das gewesen sein, weil es war nach der Baseballsaison und ein bisschen Hallentraining war, aber irgendwie, ach, ich war so unglücklich mit dem Studium und dann habe ich manche Sachen nicht verstanden und nicht, weil ich irgendwie so mental komplexitätsreduziert bin, sondern weil es einfach nicht mein Modus war, nicht so, das hat mich nicht angezündet, das Ganze so. Naja, und dann saß ich da und ich weiß noch, eine sehr nette Frau und dann sagte die so, oh, also da scheinen sie ja sehr tiefe Störung zu haben und ich hatte so das Gefühl, die sagt, ich bin kaputt. Und dann sagt sie, oh ja, also dieses Depressive, da sollten sie sofort eigentlich in Psychotherapie gehen. Und da weiß ich noch, habe ich gefragt, wie lange dauert die so? Und da sagt sie so, also auf ein paar Jahre müssen sie sich einstellen. Und die ersten ein, zwei Jahre, die werden auch nicht schön, da werden sie viel weinen. Und da dachte ich dann so, also aus Marketing-Sicht für Psychotherapie und sicherlich auch ein bisschen verzerrtes Bild so, war das da nicht so meins? Da habe ich gesagt, haben Sie da Adressen für? Können Sie da wen empfehlen, der auch gut ist? Nee, da müssen wir mal im Telefonbuch gucken. Aha. Also das war damals, ne? Ich weiß, heute arbeiten die hoch, also die Arbeit haben auch damals hochprofessionell gehabt, aber, gearbeitet. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ne, also das ist es nicht. Und dann habe ich halt angefangen, mich selber damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und ne, you teach best what you need most oder what you needed most, hat sich dann bei mir sehr manifestiert. Ich habe auch letztens irgendwann, und das sage ich immer, auch mit dem Augenzwinkern, wenn mich jemand fragt, warum haben Sie Bücher geschrieben, warum haben Sie ganzen Ausbildungen gemacht, dann sage ich immer erstaunlicherweise sehr konkurrent, wegen Eigentherapie. Das ist für mich alles eine Form von Eigentherapie und die wird wahrscheinlich auch so schnell nicht aufhören.
Also was ich erstaunlich bin, du gehst ja sehr, sehr offen und ehrlich damit um. Ich glaube, das ist auch eine Stärke wahrscheinlich von dir. Was ist jetzt so das Punkt oder anders ausgedrückt, über welches Thema würdest du Stand heute dein nächstes Buch schreiben? Mit was beschäftigst du dich aktuell besonders?
Also ich antworte mal in zwei Schritten. Also das eine ist, warum gehe ich damit offen um? Also es gibt ja Menschen, die ganze Zeit erzählen, wie schlecht es ihnen geht, aus so einer Position von, oh, da müssen wir uns mal um ihn kümmern und das so aufmerksamkeitsfördernd und so weiter. Oder halt zu sagen, hey, ich hatte da eine schwere Zeit und ich habe es aber geschafft und so weiter. Also bei mir ist das darüber sprechen nicht so sehr, weil ich so viel Aufmerksamkeit brauche. So, ich bin da eher sehr intrinsisch motiviert und ich habe auch immer keinen Bock irgendwie auf so von außen und ach Gott, du Armer und hin und her, dafür kann ich mir nichts kaufen, so. Sondern ich mache das, weil ich der Meinung bin, dass wir mentale Gesundheit und auch die Abwesenheit von mentaler Gesundheit normalisieren müssen. In den USA, da war ich eine Zeit lang, in den 90ern, da wirst du komisch angeguckt, wenn du keinen Psychologen hast, also auf Amerikanisch dann und auf Englisch, dann my shrink, ja. Mhm. Also wenn du keinen Therapeuten hast, wirst du komisch angeguckt. Hier wirst du immer noch komisch angeguckt, wenn du sagst, ah, ich gehe zur Therapie, ich habe einen Coach, ich habe eine Therapeutin oder wie auch immer. Wobei ich mich regelmäßig coachen lasse, gerade auch wieder, weil das letzte Jahr und auch dieses Jahr so vom Start her sehr holprig waren. Und genau deswegen spreche ich darüber und genau deswegen sage ich das auch ganz offensiv, weil ich als jemand, der, würde ich sagen, aus einer Position der Stärke heraus, kann ich anderen damit einen Erlaubnisrahmen zu geben und zu sagen, ne, wie es bei Hermann Hesse Demian heißt, verbirgst du deinen Schatten, so schwindet dein Licht. Deswegen teile ich meinen Schatten und da gibt's viele. Und deswegen gibt's auch viel Licht. So, ne? Es ist ja nicht nur so einseitig. Das Zweite zu dem Thema Buch, Mein nächstes Buch schreibe ich zu proaktiver Resilienz oder wie ich es nenne, Prosilienz, weil ich einfach Lust habe, das Resilienzkonzept weiterzudenken. Und das habe ich jetzt 10 Jahre lang gemacht. Und die Erkenntnisse so der letzten 10 Jahre, so das Lernen aus den Krisen der Zukunft und Vorbereiten auf die Zukunft aus Resilienzsicht, das ist so mein nächster Schritt in diese Richtung.
Ja, da war wieder viel dabei. Ich denke, über das Thema Resilienz weiterdenken sprechen wir noch. Ich würde das gerne etwas nach hinten stellen, weil du hast auch was gesagt, der Unterschied, wie wir in Deutschland oder im Dachraum, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem Thema umgehen und wie es in den USA schon vor Jahren damit umgegangen ist. Ich glaube, da ist selbst heute noch eine Lücke. Ich würde das gerne mal aufs Unternehmertum übertragen. So, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch damit begründen, dass Resilienz vielleicht so eine Art unsichtbarer Faktor ist. Was meine ich damit? Also er wird vielleicht schwer gemessen. Das heißt, er wird Unternehmen die Wichtigkeit so ein bisschen angestellt. Wie misst du Resilienz in einer Gruppe oder im Unternehmen? Also wie würdest du jemanden, in Unternehmersprache würde man sagen, pitchen, dass Resilienz wichtig ist?
Naja, also wenn man sagt, wie kann ich es messen, dann ist das schon sozusagen.
Also ich brauche das nicht messen, aber du weißt, was ich meine.
Dann ist das
Fakten, Daten, Menschen, ne?
Genau, ja, klar. Ach, und dann wird nach KPI gefragt und nach irgendwie Benchmarks und Zahlen und wie auch immer. Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit, dass man aus systemischer Sicht nicht sagen kann, ob jemand Resilienz ist oder nicht. Also wenn wir uns jetzt unterhalten würden und du würdest mich fragen, hey Sebastian, bin ich resilient? Dann wüsste ich das nicht, weil Resilienz immer das Ergebnis der Bewältigung eines relevanten Stressors ist. Das heißt, wenn du einen relevanten Stressor jetzt hast, was auch immer, und du den gut bewältigst, mit was auch immer für Resilienzfaktoren und für Mechanismen, dann würde ich sagen, siehst du, Alexander, an der Bewältigung dieses relevanten Stressors, das kann zum Beispiel sein, irgendjemand fährt dir ins Auto und ist irgendwie schwierig, unklar, wer ist schuld und das ist einem ja dann schon im Kopf und dann ist das teuer und dann ist das Verfahren aber erst in einem halben Jahr, dann gibt's Gutachter. Das macht schon was mit einem, weil das Gehirn Horrorszenarien produziert. Oh, was hat's für Auswirkungen? So. Wenn du dann im Prinzip währenddessen sagst, es ist halt so, wie es ist, irgendwie wird's schon weitergehen, also Akzeptanz, Lösungsorientierung, Zielorientierung, sowas, und ich habe einen guten Anwalt, Bindung vielleicht auch, oder halt auch Problemlösung, und sagen, egal wie es ausgeht, ich bin gesund geblieben, es ist nur ein Blechschaden, dann würde ich sagen, ich höre bei dir ziemlich viel Resilienz, höre ich schon. Und je nachdem, wie gut du da durchgehst, würde ich sagen, hey, in Bezug auf dieses Thema habe ich dich jetzt sehr resilient erlebt. So, könntest du daran schließen, dass du mit allem im Leben so umgehst? Nee, das kann sein, dass du im Familienkontext oder im beruflichen Kontext ganz anders reagierst, weil sozusagen Resilienz auch immer kontextabhängig ist. Mhm. Oder du hast mal eine Zeit, wo du, weiß ich nicht, wo es dir nicht so gut geht, warum auch immer, dann kann es sein, dass dein Zustand dir den Zugriff auf deine mögliche Resilienz einfach ein Stück weit verhindert. Ein paar Mal schlecht geschlafen, bist du aus meiner Sicht weniger resilient, als wenn du gut geschlafen, gut gegessen, well-watered sozusagen, ne? Und auch tiefenentspannt bist. Also das kann man nicht so richtig sagen. Mhm. Was man aber sagen kann ist, wie ist der Grad an mentaler Gesundheit? Und mentale Gesundheit zeigt sich an Zufriedenheit und Wohlbefinden, so als eine Dimension. Und darauf aufbauend, wenn man jetzt so auf Teamresilienz schaut, auf das Thema Leistungsfähigkeit, Umgang mit Störungen, auch Umgang mit sozusagen Unvorhergesehenem, Kreativität, Antizipation etc., sodass ich in Organisationen meistens, wenn ich dann, das war ja deine ursprüngliche Frage, wenn ich das da pitchen sollte, würde ich eher fragen, wie haben Sie das in der Vergangenheit erlebt? Umgang mit Veränderungen, Change-Prozesse, meistens hat man dann relativ schnell schon dann den Auftrag, weil Change-Prozesse typischerweise immer ein gewisses Grad an Beharrung und Widerstand und so haben, weil vielleicht dieser Blick ins Neue nicht so da ist mit allen Stressoren, die damit einhergehen.
Wir nehmen mit, es ist kontextbezogen, das können wir, glaube ich, zusammenfassen.
Ja.
früher bei Sportlern habe ich immer gefragt, gibt es eine Formel für Erfolg? Und wenn ich jetzt bei dir raushöre, vielleicht gibt es die ja Formel nicht, aber du hast die Parameter ja schon genannt. Also lösungsorientiert, zielorientiert, Akzeptanz. Wenn du sie nennen würdest oder in eine Formel reinpacken würdest für Resilienz. Weil manchmal weiß ich, der Mensch mag es gerne kompakt, sodass er sich merken kann. Eine Formel ist für den einen oder anderen eine Hilfestellung. Gibt es die für dich?
Es gibt eine übergeordnete Schule oder es gibt so zwei große Schulen in der Resilienzforschung und die Professor Dr. Raphael Kalisch vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz hauptsächlich beforscht, ist der positive Bewertungsstil, also die leicht rosarote Brille. Was heißt das? Das heißt, dass ich Dinge in der Bewertung tendenziell zumindest ein bisschen neutraler, vielleicht ein bisschen leicht positiver bewerte. Das, was das als Wirkung hat, ist, und ich mache gleich ein Beispiel mit einer Emotion, mehr Handlungsfähigkeit. Weil Resilienz für mich, wenn ich jetzt sozusagen eine der vielen Dimensionen angucke, habe ich immer auf der einen Seite so dieses Opfererleben, also das Erleben von Passivität, Reaktivität, sowas wie die Welt macht was mit mir. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich sowas wie gestalten können, ins Tun kommen können, das eigene Glück in die Hand nehmen können, Selbstwirksamkeitserwartung haben. So. Und auf der Achse, auf der Polarität bewegen wir uns alle. Ich wette mit dir, in deinem Leben hast du Momente, wo du sagst, das macht mir alles schlechte Laune, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust. Und du hast Momente gehabt, wo du sagst, so, und jetzt gehe ich damit nach vorne und jetzt erst recht und jetzt zeige ich es euch so. Das hast du alles als Potenzial in dir. Der Positivbewertungsstil aus meiner Sicht ermöglicht die Richtung hin zum Erwarten des Erfolges, zur Hoffnung. Mhm. Gib dir ein Beispiel aus dem Thema Emotionen.
Gerne.
Man sagt ja, in der Psychologie spricht man ja von positiven und negativen Emotionen. Das ist aus vielerlei Gründen aus meiner Sicht ein Missverständnis. Das ist aber auch schon eine gewisse Form von Lehrmeinung, dass das ein Missverständnis ist. Weil, wenn ich sage, Freude ist eine positive Emotion, dann heißt das, Ärger wäre eine negative Emotion. Negative Emotion ist für mich kein positiver Bewertungsstil, sondern das heißt, Ärger schlecht weg. Ich habe das Thema der Emotionen übersetzt in zum Beispiel Ärger ist der Hüter der Werte. Mhm. Das ist sozusagen der Positivbewertungsstil in Aktion. Das heißt, wenn ich bei mir Ärger bemerke, was ist normal, ich mich ärgere, mal angenommen, wir fahren beide im Straßenverkehr und du, weiß ich nicht, machst irgendwas, womit ich eine andere Meinung habe, so und dann sagst du, ne, so nach dem Motto, wir haben in Göttingen sehr viele Fahrradfahrer und auch viele Autofahrer. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, ach, da weiß ich sofort, ach, Fahrradfahrer, ne, da brauche ich, konzentriere dich, atme, guter Zustand, komme ich super durch. Ich finde aber potenziell Fahrradfahrer dann schwierig. So. Mhm. Wenn ich dann jemand mir so die Vorfahrt mal wieder nimmt, ne, von diesen Menschen, die da auf den Fahrrädern fahren, dann könnte ich ja sagen, hier, pass doch auf, also Nacherziehungsauftrag akquirieren. Oder ich könnte sagen, wow, ich merke gerade, Ärger, Hüter der Werte, mir ist hier was wichtig. Mir ist wichtig, dass ich in Sicherheit bleibe, dass ich hier keinem wehtue. Was heißt das für mich? Ich gehe auch noch ein bisschen mehr vom Gas, lasse den vielleicht vor, bin das nächste Mal antizipierender und weiß einfach, ich im Auto habe mehr Knautschzone als der Fahrradfahrer vor mir, weil meistens mache ich mir mehr Sorgen um die Fahrradfahrer als um mich, weil ich halt um mich halt Bleche habe und die halt nicht. So. Das heißt, die Positivbewertung übergeordnet nimmt dieses Opfererleben, nimmt die Reaktivität raus und hält mich handlungsfähiger.
Ja, tolles Beispiel, komplett verstanden. Auch ich sehe Emotionen, glaube ich, komplett anders wie viele, weil sie haben einen positiven Zweck für uns, also sie haben eine positive Absicht. Ich würde mit dir gerne über Führungsrollen sprechen oder ein Führungsverständnis.
Ja.
Ich nenne das mal traditionelle Führungsrolle. Ich würde sagen, die haben oft noch so einen harten Kern, denen ist Kontrolle wichtig. Sie wollen sich nicht verletzlich zeigen, sie wollen sich nicht angreifbar machen. Da geht es um Autoritätsschwund. Ich bin schade, mit einem solchen Führungsverständnis fühlt sich, wie nenne ich das, emotionale Transparenz wahrscheinlich oft riskant an. Ich muss sagen, wahrscheinlich, weil ich ja es anders sehe. Ich hingegen würde bekommen, Teams ohne das, was sie eben genannt haben, Verständnis für Emotionen, für echte Gefühle, können wie leider nur eine oberflächliche Resilienz aufbauen, weil Teams ohne Emotionen sind für mich irgendwie, ja, wie Teams ohne Seelen. Was glaubst du? Und du nickst schon die ganze Zeit, also das heißt, du stimmst mir wahrscheinlich zu. Warum Leader sich oftmals gegen Emotionen oder nennen wir es emotionale Wahrheit, warum sie sich dagegen wehren oder es meiden wollen? Was ist deine Ansicht oder deine Annahme?
Ja, also ich habe da so drei, vier Ideen zu oder drei, vier Ebenen, auf denen ich gerne antworten würde. Okay. Ich habe in Göttingen einen Lehrauftrag zum Thema gesunde Führung. So. Und ich habe mich viel auch schon in anderen Lehraufträgen mit dem Vergleich von klassischen Führungsstilen in Verbindung mit, moderneren Führungsstilen, aber auch mit gesundheitsorientierten Führungsstilen verglichen. Und das, was ich immer wieder sehe, und Führung ist ja immer auch ein Stück weit Kulturträger in Organisationen, dass immer die Frage ist, was für eine Kultur habe ich generell in der Organisation? Auf der einen Seite, das heißt, ist es okay, über Probleme zu sprechen, über Schwächen zu sprechen? Oder habe ich so eine Strategie oder auch sowas, wo man sagt, nee, darfst du nicht drüber reden und wenn du das machst, dann gerätst du in Unsicherheit und das kann dir auf die Füße fallen und nur nicht so viel von sich preisgeben und so weiter. Ich glaube, es kommt darauf an, das wäre so die zweite Ebene. Es gibt, wir arbeiten mit Menschen zusammen und Menschen haben Emotionen. Und wie du richtig auch sagst, Emotionen sind immer Hinweisgeber auf Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich weiß, unangenehme Emotionen weisen mich auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Und ich habe zum Beispiel so ein Bedürfniskonzept wie von Klaus Grawe im Hintergrund, wo er von vier übergeordneten neurobiologischen Grundbedürfnissen spricht. Bindung, Orientierung, Kontrolle, Lustgewinn und Lustvermeidung und Selbstwerterhöhung, Selbstwertschutz. Dann kann ich im Prinzip jedes Gefühl, jede Emotion, die ich erlebe, übersetzen in einen wertvollen Hinweisgeber auf erfüllte oder noch nicht erfüllte Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich sage, Mensch, ich merke in mir gerade eine tiefe Traurigkeit, dann heißt das, die erinnert mich daran, dass mir was fehlt, was mir mal wichtig war. Das kann man mal thematisieren, wenn jemand, der einem sehr lieb geworden ist, nicht mehr im Team ist, sagt, Mensch, irgendwie finde ich es traurig, dass X oder Y nicht mehr da ist. Ich fand, sie oder er hat immer ganz wertvollen Beitrag mit dem und dem geleistet. Und dann können alle nicken, sagen, ja, ist menschlich. Und dann wird quasi das Andenken geehrt. Ich kann, wenn ich merke, es ist irgendwie ein Change-Prozess und dann fragt mich mein Team, sag mal, hey, Sebastian, weißt du mehr? Und dann sage ich, ja. Und dann sagen die, ja, erzähl mal. Und dann sage ich, habe ich eine Zwickmühle? Bin ich hin und her gerissen? Übrigens einer der Hauptgründe für Burnout, diese inneren Konfliktdynamiken, diese inneren Ambivalenzdynamiken. Dann kann ich natürlich sofort so einen Cocktail aus Ärger, weil mir gesagt wurde, hey, darfst noch nicht drüber sprechen, Angst, so dieses, oh, wenn ich meinem Team das jetzt nicht sage, nicht, dass die sich von mir abwenden, also die Sicherheit in der Beziehung geht mir flöten. Vielleicht ist auch noch so ein bisschen Verachtung mit dabei, dass ich denke, boah, ey, wieder irgendwie so ein komischer Change-Prozess, der bringt wieder nichts. Also eine Abwertungstendenz. Dann kann ich als Führungskraft schon mit den Ambivalenzen, die ich habe, natürlich, wenn ich die kenntlich mache, wenn ich sage, Leute, da habe ich eine Ambivalenz. Also vorab, ich bin sehr skeptisch, wie dieser Change-Prozess ist. Das könnt ihr euch glauben. Und als Führungskraft sage ich, wir machen das. Wir probieren das, weil dafür werde ich hier von der Organisation bezahlt, dass ich nach den Möglichkeiten gucke, den durchzuziehen. Und ich bin skeptisch. Das finde ich, zu halten ist überhaupt kein Thema. Man kann skeptisch sein und gleichzeitig voll das Ding unterstützen. Finde ich, ist kein Widerspruch. Und wenn ich meinem Team das sage, also sowas habe wie eine sogenannte Mental Health Literacy, also eine Sprache für mentale Gesundheit, eine sozusagen Ausdrucksform, dann, wenn du in meinem Team wärst, Alexander, dann würdest du sagen, oh, mir geht's auch so, ich habe auch da eine gewisse Form von Angst. Und zwar Angst, wir haben gerade ein Haus gekauft, ich weiß nicht, werde ich versetzt, werde ich rausgeschmissen. Sebastian, ich brauche da von dir ein bisschen Sicherheit, weil ich schlafe schon schlecht. Dann habe ich es meiner Frau erzählt, die schläft auch schlecht. Die ist ja auch bei uns im Unternehmen. Wir beiden zahlen das Haus ab, schwierig. Habe ich gesagt, oh, Alexander, kann ich total verstehen. Danke fürs Teilen. Und ich will mal schauen, dass ich ein bestmögliches Maß an Sicherheit für dich hier herstellen kann, wie für euch alle anderen auch. Das ist gut, dass du es ansprichst, kläre ich. So, was haben wir gemacht? Wir haben über Verachtung gesprochen, über Ärger gesprochen, über Zwickmühlen gesprochen und über Angst gesprochen. In einer sehr funktionalen und aus meiner Sicht führungspsychologisch klugen Art und Weise. Und wenn Führungskräfte das öfter machen würden, hätten wir aus meiner Sicht nicht so viele Probleme mit so einer Hidden Agenda, mit so Themen, die so hintenrum irgendwie durchtröpfeln oder auch so Inkongruenzen, wo jemand ja sagt, aber eigentlich ja oder nein, dann eigentlich.
Lass uns auf den Punkt kurz eingehen, wenn ich einhaken darf.
Gerne.
Gibt es aus deiner Erfahrung, wenn ich hier richtig zuhöre, so einen Punkt, an dem, ich nenne es mal Teamresilienz, in so einem Grad Gruppendruck umschlägt oder sich verwandelt, weil du hast ja gesagt, da wird vielleicht jemand gerne ja sagen, aber sagt dann nein oder umgekehrt. Ja. Inwiefern nimmst du Gruppendruck wahr in solchen Abläufen, Change-Management-Prozessen? Und was ist das, was du Leadern empfehlst, um den Gruppendruck zu mindern, dass sich jeder so zeigen kann mit seinen Bedürfnissen und dem, was er eben braucht, ja, wie es einfach der Realität entspricht?
Ja, und das ist im Prinzip eine Frage des Grades der psychologischen Sicherheit oder der sogenannten psychologischen Sicherheit. Und wenn man sich Organisationen anguckt, die resilienter sind, ja, also ich benutze jetzt bewusst den Komparativ, die resilienter sind, dann zeichnen die sich unter anderem dadurch aus, dass Widerspruch, dass Ambivalenzen, die ausgedrückt werden, dass Menschen, die sagen, oh, Sebastian hört sich total gut an und ich habe eine komplett andere Meinung, dass man nicht so sagt, hey Alexander, ich würde mich freuen, wenn du meine Meinung hast. Also so ein bisschen so diktatorisches Einheitsdenken, sondern, und natürlich dauert das länger und braucht von mir als Führungskraft auch eine andere Haltung, braucht von mir natürlich einen funktionalen Umgang, wo ich sage, ach Alexander, da bin ich ja mal neugierig, lass mal hören. Echtes Interesse. So, und dann sagst du, ich finde, das ist so und so und überhaupt dein ganzer Stil hier geht gar nicht. Und dann höre ich sofort, Mensch, Alexander, ja, danke, danke fürs Feedback. Ich gebe dir nachher auch gerne eine Einschätzung von mir zu deiner Form der Kommunikation. Ich habe aber das Gefühl, dass ich gerade irgendwas mache, was für dich nicht gut ist. So, ja, und dann dies und späte Mails und. Sagen, ach, okay, was brauchst du denn stattdessen? Ne? Und so komme ich mit dir in so einen Dialog, rein bedürfnisorientiert. So, deine Frage war, wie kann man das in Teams sozusagen, also was für einen Unterschied macht das in Teams, wie kann man Leute dazu einladen? Das Thema psychologische Sicherheit heißt, ich darf auch eine andere Meinung haben. Es ist sogar günstig, auch immer eine andere Meinung mal zuzulassen oder halt auch bewusst nachzufragen, weil so das Ergebnis tragfähiger wird. Wenn ich in Organisationen bin, und da gibt's ja die, ich sag's mal ein bisschen pauschal, die Ja-Aber-Typen und Typinnen. Ne? Man sagt so und so und dies und das, alle nicken und dann holt eine Person Luft und sagt, ja, aber. Und alle am Abkotzen und denken so, ach Gott, kann der nicht mal die Fresse halten. So, das sagen die nicht, aber die Gesichter sprechen Bände. So. Was passiert? Die Person sagt, ja, aber trotzdem. So. Wie begegnet man diesen Menschen? Für mich sind das immer die Hüter der Qualität und damit die Hüter der Zukunft. Weil uns beiden, Alexander, vielleicht, ach, 80-20 reicht, Pareto ist unser Freund, diesen Menschen fallen kleinste Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten auf, die dann zur Sprache bringen, weil sie innerlich sagen, nee, ich will's aber sagen. Wenn ich denen danke, wenn ich die dafür würdige, weil wir dadurch besser werden können, weil die uns den Spiegel vorhalten, das braucht eine Würdigung, aber das braucht auch einen Platz. Wenn ich 10 Minuten lang die neue Strategie vorstelle und ich höre 8-mal Ja, aber, nervt's. Wenn das jetzt, nennen wir sie Petra oder Peter oder so, wenn ich sagen würde, hey Petra, Peter, eure kritische Überprüfungskompetenz, die würde ich euch bitten zu nutzen, euch Notizen zu machen und nach den 10 Minuten, die ich gleich brauche, da frage ich euch, was gibt es Kritisches von euch aus anzumerken, und ich kann jetzt schon sagen, danke, weil als Hüter der Qualität bin ich euch jetzt schon dankbar, dass ihr mich auf alle Unstimmigkeiten hinweisen werdet. Jetzt erstmal 10 Minuten Vortrag. Dann fühlen die sich gewürdigt und wir kriegen am Ende ein besseres Ergebnis. Ich muss es aber zeitlich einplanen und ich muss dem einen gewissen Raum geben, einen gewissen Platz geben. Das wäre so die Idee.
Ich muss sagen, gut. Es war die Verbindung kurz weg. Hüter der Qualität, ich muss sagen, sehr, sehr schöner Ausdruck. Ich glaube, der kommt auch sehr, sehr gut an. Wenn ich dich jetzt als Hüter der Qualität betrachtest, weiß ich ja von dir, bei LinkedIn steht es aufmerksamkeitsstark, du hast es schon betont, du hast Resilienz für dich weiterentwickelt die letzten 10 Jahre, du hast es vielleicht auch neu gedacht, und da würde ich dir gerne den Raum geben, weil ich höre und lese sowas gerne, wenn jemand Dinge weiterentwickelt, neu denkt, vielleicht auch hinterfragt, kritisch denkt, seine persönliche Meinung einbringt. Inwiefern hast du Resilienz neu gedacht und was hast du konkret neu erfunden oder dazugenommen?
Ach ja, neu gedacht klingt immer so groß. Also da
klingt
ich
auf jeden Fall gut, oder?
Ja, es klingt gut, es klingt aber auch sehr groß. Also ich würde da die Bälle immer auch flach halten, weil, wie heißt es so schön, all knowledge is not new knowledge. So, das, was ich oder worin ich ganz gut bin, ist, Konzepte zu übersetzen in sehr praktisch umsetzbare Themen. Also es gibt, ich bediene mich da in vielen Denkschulen, ich bediene mich auch in vielen Bereichen, wenn ich so das Gefühl habe, dieses Konzept passt auch gut hin. Immer unter Angabe der Quelle. Das ist erstmal das Erste, wenn man Dinge neu denkt. Ich bin immer nur ein Zwerg auf den Schultern von Riesen. Und unter anderem einer dieser Riesen war gerade beim Hotel Matze. Das ist nämlich mein wichtiger Lehrer Gunther Schmidt, der mit seiner Hypnosystemik eine ganz wesentliche Grundlage für Resilienz halt bietet und so. Und natürlich das, was ich weiter gedacht und weiterentwickelt habe mit der Prosilienz, also warum immer aus den Krisen der Vergangenheit lernen, warum nicht aus den Krisen der Zukunft? Das ist ein Gedanke, der sozusagen in mir gereift ist, wo ich mit Krisen spiele, wo ich die Haltung auch zu diesen schweren Themen, Probleme, Stress und halt auch Krisen verändere. Und das ist so eine dieser Entwicklungen. Und auch was ich weitergedacht habe, ist die Frage, wie kriege ich das in den Alltag? Ich habe zum Beispiel über 180 Postkartenmotive, Lernpostkarten entwickelt, wo ich dir, wenn wir jetzt um das Thema Ärger nochmal gehen, habe ich dann Ärger zeichnen lassen von einem ganz tollen Illustrator und den auf eine Postkarte gedruckt, und dann kannst du dir die Postkarte vielleicht beim Zähneputzen immer mal angucken. Die Postkarte mit Ärger gibt es schon 9 Jahre. So, und da gucken dann Leute drauf, sagen, was hat mich heute geärgert und was war mir da wichtig? So, also den Transfer in den Alltag, das Niederschwellige, dass das zu den Menschen bringen, das würde ich sagen, das habe ich sehr viel gemacht im Sinne der angewandten individuellen Resilienz und halt immer konsequent auch Studienergebnisse übersetzt in das ganz Praktische.
Dann hast du hier zwangsläufig auch mit der Zukunft so ein bisschen auseinandergesetzt, mit Zukunftsforschern für ihr unterhalten. Das heißt, Zukunft heißt ja oft Digitalisierung, KI, Jobs werden wir verlieren, wir müssen umdenken müssen. Was sind für dich so die Probleme der Zukunft und welche vielleicht 1, 2 praktischen Hinweise mit deiner neuen gedachten Variante würdest du unserer Community ans Herz legen, vielleicht zu beachten oder zu berücksichtigen?
Ja. Ich glaube, es gibt 2 wesentliche Punkte, die so erstmal so ein bisschen philosophisch daherkommen, aber unterm Strich doch für Menschen sehr relevant sind. Ein Buch hat mich mal sehr fasziniert, also wie viele andere auch, aber eins war, habe ich von Karl Popper gelesen, alles Leben ist Problemlösen. So. Und das Gehirn ist ein Organ, was Vorhersagen generiert, gerne lernt. Und immer, wenn du ein Problem hast, Energie investiert und neuroplastisch sozusagen dann auch neue Muster bildet, mit denen du das Problem sozusagen anders quasi ja machen kannst oder dem anders begegnen kannst. Wenn du nichts Neues mehr bekommst, wenn du nicht selber gefordert bist zu lernen, dich zu entwickeln und so weiter, dann wird das Gehirn in einer für ja das Gehirn nicht günstigen Art und Weise nicht mehr gefordert. Das heißt, ein wesentlicher Punkt, wo ich mir wirklich Gedanken mache, ist, was passiert, wenn alle Fragen, die wir so haben, zuerst mal bei ChatGPT und Co. eingegeben werden und man selber sich das Halten der Frage nicht mehr ermöglicht. Was meine ich damit? Wenn ich dich zum Beispiel sowas frage wie Ramana Maharshi, einer so der großen Weisheitslehrer des letzten Jahrhunderts, der hat seinen Schüler immer fragen lassen, wer bin ich?
Mhm. So. Elementare Frage.
Wie bitte?
Dass eine elementare Frage ist.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ist eine ganz elementare Frage. Und der hat die darüber meditieren lassen mit der Idee der Selbstrealisation. Mhm. Und so gibt's ganz viele Fragen, wo die Frage viel wichtiger ist als die Antwort. Wie geht's mir heute? Wie geht's mir jetzt? Mhm. Wie denke ich das? Also alles Fragen, die sehr prozesshaft eher einen Prozess in uns anregen, als wo ich eine Antwort brauche. Wenn ich im Matheunterricht in der dritten Klasse sitze und meine Lehrerin fragt mich, was ist 12 plus 5? Und ich sitze da völlig angerührt und sage, ach Mensch, Frau Müller, was für eine Frage. Ich möchte Sie nicht mit meiner Antwort besudeln. Da sagt ihr auch, Sebastian, setz dich wieder hin, die richtige Antwort wäre 17 gewesen, so. Also die Fragen zu halten und nicht so schnell zu Antworten zu kommen, ich glaube, das wird in Zeiten von KI eine der wichtigsten Fähigkeiten sein, dass wir die Fragen weiterhin lieben lernen und schützen lernen. Also sowas wie rettet die unbeantworteten Fragen. Das Zweite, was daraus sich ergibt, ist, gibt ja viele, die sagen, es wird ein massives, in Anführungsstrichen, Sterben von vielen Berufen geben. Also von irgendwelchen Formularaushilf, Lohn, Steuer, Rechtsanwalt, was auch immer Sachen. Nicht sofort, aber in 5 bis 10 Jahren garantiert wird es viele Bereiche geben, wo die KI mit den Wahrscheinlichkeiten viel, viel besser, schneller und fokussierter das machen wird. Auf einer Ebene, einer Ebene. Und dann wird irgendwann das Thema der Sinnfrage sich nicht mehr stellen. Die Frage des, wofür mache ich das? Wofür gehe ich arbeiten? Wofür bearbeite ich etwas? Also wir brauchen wahrscheinlich in Zukunft eine neue Annäherung an unsere Sinnfragen, weil die alten sinngebenden Dinge, wie zum Beispiel der Job etc., nicht mehr da sind. Und das, glaube ich, ist beides wichtig. Umgang mit Fragen im Sinne von auch von Problemlösung und die Frage nach dem Sinn. Die wird so wichtig werden, die war immer schon wichtig, aber ich glaube, die wird nochmal anders wichtig werden.
Ich fand das zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die du eben genannt hast, und auf einen möchte ich etwas mehr eingehen. Das Thema Fragen. Ich mag Fragen. Ich finde sie unheimlich wichtig und auch die Fragen, die du genannt hast. Und wenn wir jetzt nicht, ich mag nicht kritisch über ChatGPT sprechen, ich persönlich nutze nicht, aber das ist ein eigener Standpunkt. Ich sehe da viele Vorurteile und sehe auch viele Vorurteile bei der KI grundsätzlich. Und finde auch teilweise investiert, muss ich auch so offen und transparent sagen. So, aber ich glaube, der Punkt ist einfach der, es verleitet ja wieder Dinge schneller zu machen, weil die KI Dinge verschnellern kann. Und wir funktionieren ja in der Gesellschaft schon sehr, sehr stark. Das heißt, wir werden verleitet, noch mehr ins Funktionieren zu kommen. Das, was ich beobachte, ist, durch das Funktionieren verlieren wir so oft den Kontakt zu uns selbst. Und dann ist das, was du angesprochen hast, wenn eine Frage ist, die kommt teilweise einfach nur so wie eine Floskel rüber, aber wir können sie gar nicht mehr beantworten. Wenn ich jetzt teilweise Leute frage, wie es ihnen geht, die können diese Emotion, die du teilweise nennst, gar nicht mehr fühlen. Das heißt, das, was ich sehe, ist, das, was du genannt hast, das Sinnhafte, aber auch den Kontakt zu uns selbst noch mehr zu verlieren oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie gesteigert wird, dass wir ihn zu uns verlieren. Du nix. Wie würdest du das mit deiner Methode, mit deinem Ansatz da vielleicht so präventiv vorbeugen? Ist das da irgendwo bedacht, wo du sagst, ich bringe die Leute wieder mehr zu sich?
Naja, wir haben, als ich, und das ist vielleicht wirklich was, was auch so eine originäre Entwicklung von mir, von auch einem Team um mich herum, das bin nie ich alleine. Also das sind immer ganz viele kluge Menschen, mit denen ich Sparring mache und so weiter. Das finde ich immer, ach, wenn ich dann so die Großen sehe, wo ich denke, ja, lächerlich. Der hat so ein großes Team, nur die sieht man nicht. Und das finde ich schade, weil das so guruhaft das Ganze mir rüberkommt. Und da bin ich eher ein Fan von Demut. So, also die Frage war, wie kriegt man Menschen ins Spüren? Ich habe die Resilienz irgendwann in 4 Arten der angewandten individuellen Resilienz unterschieden. Mentale Resilienz, emotionale Resilienz, seelische Resilienz und körperliche Resilienz. Und habe da auch relativ schnell, wurde mir klar, dass der Körper zentral ist für Resilienz an sich. So. Die Frage ist, wie kriegt man mit der Methode Menschen wieder ins Fühlen oder ins Spüren, sind die ganz klassischen aufmerksamkeitsfokussierenden Themen. Also auch gerade im Sinne der Unterschiedsbildung zu sagen, okay, wenn ich dich jetzt fragen würde, Alexander, jetzt mal Blick auf die letzten Wochen, was füllt dein Stressfass, was füllt dein Energiefass? So. Und dann würde ich dich da einfach erstmal sammeln lassen und dann hätten wir vielleicht 1, 2, 3 Sachen, die dein Stressfass füllen und hätten auch 1, 2, 3 Sachen, die dein Energiefass füllen. Und dann würde ich sagen, Mensch, Alexander, so als erste Einladung, jetzt für die nächsten, weiß ich nicht, 2 Wochen, bis wir uns wiedersehen, machst du einfach kleine Post-its oder schreibst das auf einen Zettel, Stressfass, Energiefass. So. Und dann hättest du schon mal eine Zeit der bewussten Reflexion des Tages, abends irgendwie, 5 Minuten reichen auch 3 Minuten oder so. Und dann würde ich beim nächsten Treffen sagen, so, Alexander, jetzt denk mal zurück. Wir hatten da, du steht jetzt Stau, so, Stau auf der A, weiß ich nicht. Denk mal daran zurück auf einer Skala -10 bis +10, -10 total unangenehm, +10 total angenehm. Wo warst du denn da? Und dann würdest du halt so nachspüren und würdest sagen, ja, -2 oder so. Aha, und dann steht hier nochmal Stau mit 3 Ausrufezeichen. Ach, da hatte ich einen wichtigen Termin, da war es -8. Oh, wow, spürst du den Unterschied? Ja, total. Und ich würde immer wieder anhand von erstmal kognitiven Themen, würde ich dich die notieren lassen und dann würde ich damit nochmal in Kontakt gehen lassen, um die Unterscheidungen reinzubringen. Weil viele sagen, wenn ich dich frage, wie geht's dir? Gut, schlecht, weiß nicht und muss. So. Und da eher schafft die Differenzierung wieder den Blick in den Körper. Und natürlich, je mehr Zeit ich mit dem Smartphone oder vorm Rechner oder was auch immer verbringe, desto mehr Zeit verbringe ich natürlich auch potenziell dissoziiert von meinem Körper, anstatt sozusagen in mir drin beheimatet zu sein. Letzter Punkt dazu, was ich sehr toll finde, sind Atemtechniken jeglicher Art, in den Körper reinatmen, gucken, wie fließt der Atem in den Körper, wie fließt er wieder raus. Aber auch da, die Resilienz nützt mir nichts, wenn ich in der Sicherheit meines Zuhauses auf meinem Meditationskissen sitze. Ja, das ist genauso wie hochseetauglich ist ein Schiff und du fragst das, wenn es im Hafen ist. Du musst halt gucken, Mikromomente der Achtsamkeit im Alltag. Also an der Kasse vor dir jemand, der in die Kategorie verhaltensinteressante Menschen reinfällt, wo du denkst so, oh, danke für die Lernaufgabe, Positivbewertungsstil. Ich bleib mal bei meiner Atmung. Oder im Seminar, ein Handy klingelt immer. Wie reagierst du aufs Handy? Naja, mit tiefer Bauchatmung. Ich sag das manchmal vorher. Leute, lasst bitte die Handys an, weil Handys erinnert mich im Seminarkontext immer an tiefe Bauchatmung. Und so kann ich immer über so ein Handy, oh, wow, spannend. Ja, das ist Ericssonsches Utilisationsprinzip, Nutzbarmachung von sogenannten Störungen im Außen, für tiefe Entspannung, Wiederverbindung. Und wenn mir jemand den Mittelfinger zeigt, sage ich, ja, dich kenne ich auch noch nicht gut, deswegen grüße ich dich auch erstmal nur mit einem Finger anstatt mit 5. So. Ne? Und das halt als kleine Praxis im Alltag umsetzen.
Ja, das ist wahrscheinlich gelernt und verinnerlicht bei dir. Du unterscheidest zwischen mentaler, körperlicher, emotionaler und seelischer Resilienz. Was ist für dich seelische?
Ja, also als ich mich angefangen habe, mit Resilienz zu beschäftigen, hieß es ja immer psychische Resilienz. Und Psyche heißt ja übersetzt Seele. So, mein Vater, Gott hab ihn selig, war Pastor. So, das heißt, ich habe mich schon sehr lange mit dem Konzept der Seele auseinandergesetzt, habe auch ein paar Mal die Bibel gelesen, habe mit ihm da viel drüber gesprochen. Und dann war ich ein bisschen irritiert, dass die Psychologie eigentlich kein richtiges Seelenkonzept hat, beziehungsweise die Seele nicht mitdenkt, wo ich so dachte, ja, aber wenn Psyche gleich Seele heißt, ihr aber nicht explizit von der Seele, das war für mich irgendwie eine Mogelpackung. So. Und dann hieß es, ja, Resilienz ist das Schutzschild der Seele. Und Resilienz ist das Schutzschild des Geistes. Und dann dachte ich so, naja, also wenn ich sage, wo ist denn der Geist, da geht mein Kopf eher, geht mein Griff eher hin zum Kopf. Und wenn ich sagen würde, wo ist der Sitz meiner Seele, interessanterweise geht es bei mir dann eher in den Körper. Mhm. Da war ich irritiert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe zum Glück eine sehr kluge junge Frau gefunden über LinkedIn, Christina Komnick. Ihr Vater ist auch, Pastor im Ruhestand auch. Und da habe ich gesagt, hier, wir müssen mal seelische Resilienz entwickeln. Und dann haben wir erstmal differenziert, was ist für uns seelische Resilienz, was ist mentale. Und mental ist halt eher Kontext Probleme, Problemlösen, Kreativität und so weiter. Da würde man sagen, ich brauche jetzt, um ein Problem zu lösen, brauche jetzt meine Seele nicht. Da muss ich halt ein bisschen kreativ sein und gut. In Krisen, da brauche ich die Seele. Da brauche ich sowas wie Sinn, wie Intuition. Da brauche ich Hoffnung. Da brauche ich eine Verbundenheit zu mir. Und das war eigentlich die Geburtsstunde dieser beiden Unterscheidungen, mental und seelisch. Und da war immer so der Streitpunkt, was machen wir mit den Emotionen? Naja, und dann haben wir halt irgendwann emotionale Resilienz. Also, wenn man es nicht zuordnen kann, macht man halt eine dritte Schublade auf. Und dann wurde mir aber aus meinen Coaching-Tätigkeiten immer wieder klar, dass viele Klienten, wenn man sie erstmal zu einem Arzt schickt und sagt, lass doch bitte mal so die Grundparameter, Vitamine, Mineralstoffe, Hormone, Mikrobiom und so weiter checken, dann kamen die nicht mehr. Und dann habe ich die ein paar Mal angerufen und habe gesagt, naja, also ich finde es jetzt nicht okay. Wissen Sie, Sie hatten da so ein krasses Problem. Und dann schicke ich sie zum Arzt. Da hat der Arzt gegen mich was gesagt. Nein, nein, mir geht's wieder gut. Und dann dachte ich so, naja, also kommen Sie mal. Das war doch ein Problem. So, nee, das war kein Problem. Das hat alles geklappt. Das hat ein paar Tage bei dem Arzt, so ein paar Wochen gedauert. Der hat mir ein paar Nahrungsergänzungsmittel empfohlen. Dann ging's mir wieder gut. Das ist schon auch geschäftsschädigend, ne? Ich habe die Leute trotzdem weiter zum Arzt geschickt. Ich habe das aber auch immer in meinen Coaching-Ausbildungen gesagt. Bevor ihr überhaupt so richtig in dieses Thema einsteigt, guckt bitte, ob euer Gegenüber regulationsfähig ist. Mhm. Regulationsfähig heißt, wenn dir bestimmte Neurotransmitter fehlen, wenn dir Schlaf fehlt, wenn dir bestimmte Vitamine oder Mineralstoffe fehlen, wirst du auf einen Stressor anders reagieren, als wenn du in deiner Kraft voll regulationsfähig und zentriert bist. So. Und deswegen haben wir noch die körperliche Resilienz dazu genommen.
Klasse. Macht für mich total Sinn. Du hast auch schon so oft das Wort Sinn benutzt.
Ja.
Für mich ist das, ist der Lebenssinn so unterschätzt, dass es, dass man die Ursachen und die Verflechtung und wie ein Problem und Krisen und Konflikten bei anderen mit reinfließt, für mich zu wenig Beachtung schenkt. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich würde mit dir gerne über Burnout sprechen. Ist Burnout nicht irgendwo auch ein Versagen dessen, dass wir unseren Lebenssinn nicht mehr haben? Wie siehst du einen Zusammenhang zwischen Burnout und Sinn?
Ja, ich wollte jetzt sagen zwei Sätze, aber da musste ich selber lachen. Also 5 bis 8.
Du darfst auch nur einen machen, das ist auch okay, ja.
Genau, danke. 5 bis 8 Sätze vorweg. Also, Burnout, habe ich mal gehört, ist die Summe des Sich-Verbiegens. Mhm. Fand ich einen ganz spannenden Satz und dachte mir nur so, okay. Und dann habe ich, mein zweites Buch heißt ja, wenn schon Burnout, dann richtig. Burnout ist auch immer etwas, wo ich über eine sehr lange Zeit mit einer Unzufriedenheit dysfunktional umgehen muss. Also Burnout über Ärger, Burnout über Zwickmühlen, über innere Konfliktdynamiken, über starke Leistung ohne Regeneration, gibt aus meiner Sicht da ziemlich viele Wege hin. So. Ich kann auch, glaube ich, mich in einen Burnout reinarbeiten, indem ich ein massives Sinnerleben habe, weil das sozusagen so die Schattenseite vom Sinn sein kann. Also wenn ich sehr, sehr engagiert mich für Dinge einsetze, dann ist das natürlich etwas, was ich sehr sinnvoll, als sehr sinnvoll erlebe. Wenn ich das aber in kompletter Aufopferung mache, dann kann sein, dass ich das zu viel, zu intensiv, mit zu wenig Blick auf mich mache. Mhm. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich im Pflegebereich unterwegs bin. Es gibt ja im Pflegebereich dieses Thema des Cool-Out zum Beispiel, gibt auch hohe Burnout-Raten, wo Menschen eigentlich ihre Arbeit ja als etwas sehr, sehr Sinnvolles erleben. Also Sinn im Sinne von etwas für andere machen, für andere da sein, für andere sich aufopfern. Und da könnte man ja sagen, Mensch, das ist doch total sinnvoll, was ihr macht und so weiter. Das, was typischerweise die Menschen sehr ärgert, sind die nicht so sinnvollen Themen. Meistens werden da so Sachen wie Dokumentation genannt. Es ist auch manchmal nicht sinnvoll, dass man so wenig Zeit am Patienten hat. Es ist auch nicht so richtig sinnvoll für die Dynamiken, dass es eine Unterbesetzung gibt und so weiter und so fort. Das heißt, der Sinn stärkt schon, der hält schon auch wach und kraftvoll. Aber die Dinge, die halt ärgern, wo man sich verbiegen muss, wo man Konflikte innerlich hat, weil man eigentlich anders könnte, aber man sozusagen vom Rahmen her das nicht umsetzen kann, das ist, glaube ich, was damit reinspielt. Ich glaube generell, dass Sinnhaftigkeit, wenn es eine Form von gesundem Sinn erleben hat, ohne eine Verengung, wo ich mich frage, wie kann ich, bin jetzt letztes Jahr 50 geworden und habe mich natürlich dann schon gefragt, wie lange möchte ich noch arbeiten? Und dann dachte ich so, okay, es gibt jetzt ein paar Schritte. Ich möchte gerne 5 Jahre jetzt noch extrem viel Projekte auch machen, viel leisten, viel wirklich auch so an den Grenzen sein. Und dann habe ich 5 Jahre so bis 60, wo ich das so ein bisschen reduziere. Parallel fange ich jetzt schon an, meine Übergaben, also meine Firma, habe ich jetzt schon einen Plan, an wen ich die übergebe. Perspektivisch, ich habe seit ein paar Jahren, baue ich Nachfolger auf und so weiter. Und das mache ich alles in Kontakt mit Sinn. Das mache ich alles in Kontakt mit Freude und denke immer schon auch weiter. Weil ich glaube, Sinn, wenn er nur auf den Moment ausgerichtet ist, ist es nicht so günstig. Wenn er nur auf mich ausgerichtet ist, ist es nicht so günstig. Das muss immer für die Welt sein. Mhm. Wir haben eine Resilienzinitiative gegründet, die soll sinnvoll weitergehen. Wir gründen gerade einen Verband, das soll sinnvoll weitergehen. Ob mit oder ohne mir, ist erstmal egal. Und dann habe ich mir überlegt, so bis 75, dann noch kraftvoll weiterarbeiten. Nicht so viel, aber schon. Das finde ich auch sinnvoll, weil das macht mir Spaß. Da leuchten meine Augen. Ich glaube, ich habe auch was zu sagen. Weiß nicht, es müssen andere entscheiden, aber solange da Leute kommen, mache ich es halt. Ne? Wenn keiner mehr kommt, da stimmen die Leute ja mit den Füßen ab. Und das ist, glaube ich, diese Form von Sinn, die sehr gesund ist, weil sie auf mich und auf andere und auf die Welt schaut. Und ich glaube, diese 2, 3 Foki, die zusammenzubringen, da ist es dann schwer, einen Burnout zu kriegen, wenn man auf sich schaut, immer auch guckt, bin ich gesund genug, um meinen Sinn auch in den nächsten Jahren leben zu können.
Ja, du hast das sehr schön ausgedrückt. Also ich würde es, wenn ich es komprimieren würde, würde ich sagen, Lebenssinn, wenn wir da die Selbstthemen noch dazu packen und die Rahmenbedingungen, das heißt, in Unternehmen die richtigen Strukturen haben, dann ist der Lebenssinn einfach so elementar schön zu leben, dass ich ein erfülltes und auch erfolgreiches Leben gleichzeitig führen kann. Und du hast gesagt, du bist ziemlich überrascht, dass mit 50 denkst du schon quasi, was kommt danach?
Ja.
So, wenn du jetzt nicht in die Zukunft blickst, Ich weiß, du blickst gerne in die Zukunft, aber wenn du jetzt mal zurückblickst, und woran bist du am meisten gewachsen? Weil das Thema Resilienz hat für mich auch was mit Wachstum zu tun. Was waren für dich so die Momente, die dich, aber vielleicht auch die Strukturen und das, was du aufbaust für deine Nachfahren oder für die Gesellschaft an sich hat wachsen lassen? Gab es da so ein oder zwei Schlüsselmomente?
Ach, ich glaube, also es gibt ja diese Kalendersprüche, ne? Wenn du sie selber nicht gefühlt hast, denkst du auch so, ja, das sagt sich so lang. Ne? Ich habe mal einen Spruch gehört, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Jeder kennt den Spruch, ja.
Ja, das klingt super. Ach, dann nicken alle, sagen, ach, ganz ergriffen. Oh, was für ein toller Spruch. So, ich glaube, rückblickend und im letzten, also in den letzten, meine letzten 2,5 Jahre waren ein bisschen bumpy so, weil nach der Pest irgendwie fing dann an, von meinen 4 Eltern, also beide meine leiblichen Eltern haben jeweils noch einmal geheiratet, das heißt, ich hatte dann noch 2 Bonuseltern. Da fing das vor 2,5 Jahren an, da ist meine Bonusmutter gestorben, dann das Jahr drauf im Frühjahr mein Bonusvater, letztes Jahr überraschend jetzt auch um die Zeit mein Vater. So. Und ich kann nur sagen, jetzt nur mal auf diese Zeit zurückgezogen, das meiste in meinem Leben habe ich gelernt, wenn es mir richtig dreckig ging. Auch schon vor diesen komischen letzten 6 Jahren hatte ich eine Quecksilbervergiftung und ach, hatte da mal echt ein Jahr Todesangst, weil irgendwie, wenn das so im System alles so komisch und durcheinander und wie auch immer, da habe ich viel gelernt. Und da bin ich aber immer auch mit meiner Spiritualität im Kontakt geblieben und habe daraus eine Stärke und eine Ruhe entwickelt, die nicht dissoziativ ist, sondern die so, na klar, habe ich noch so Themen wie irgendwie eine Angst oder wie auch immer. Aber ich nehme die wahr, sage, ja, ich muss ja gerade was für meine Sicherheit tun. Und natürlich habe ich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 5. Das hat mir was mit mir gemacht, natürlich. Ich weiß noch, wie ich auf dem Bahnsteig stand und geweint habe, als ich zu meinem Vater gefahren bin, weil ich meine Mutter vermisse. Und wie ich geweint habe, wenn ich von meinem Vater wegfahre, weil ich meinen Vater vermisse. So, das war alles da. Und über all diese Zeiten, wenn du mich danach fragst, wenn ich so meine Vergangenheit angucke, dann habe ich echt viel Mist in meinem Leben erlebt. So, haben andere auch, hat jeder, wenn ich so auf meine Vergangenheit gucke. Wenn ich aber den Blick nur ein ganz bisschen phasenverschoben mache und sage, wo hatte ich in meinem Leben die Momente, wo die Grundlage für mein heutiges Wirken gelegt wurden, wo wurde am Fundament gebaut, wo wurde der Samen gesät für mein Interesse an Menschlichkeit, an Resilienz, an guter Kommunikation, an Umgang mit Emotionen, dann waren das typischerweise all diese Momente, die ich eben sehr defizitorientiert angeschaut habe, was jetzt nicht heißt, dass man sich alles schönreden soll, aber Vergangenheit und Gegenwart hängen so zusammen, dass es die Vergangenheit für mich so nicht gibt, sondern immer nur die Art und Weise, wie ich über die Vergangenheit jetzt nachdenke. Und die konstruiere ich mir in der Regel so, dass ich sage, ja, das war echt hart. Ja, das war manchmal auch echt unangenehm. Und ich kann heute davon sehr, sehr profitieren.
Also ich finde das sehr, sehr schön. Das ist auch fast der Abschluss. Und das hört sich auch an wie Abschlussworte, was du eben gesagt hast. Sehr, sehr cool. Ich würde zum Abschluss gerne noch 3 Fragen an dich stellen. Du hast eben deinen spirituellen Zugang genannt. Würdest du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Was heißt das für dich? Und hättest du vielleicht auch wie so ein kleine Alltagsempfehlung zum Thema Spiritualität, wo du sagst, das kann, wenn ich in meine Schatzkiste greife und der Community was mitgebe, das könnte jeder ausprobieren. Das ist relativ simpel, einfach und umsetzbar.
Ja. Für mich hat Spiritualität so mit was Übergeordnetem. Also die erste Frage, die ich Menschen gerne stelle, ist, glaubst du an was Größeres als du, ich und die Welt? So. Oder auch, wie erklärst du dir das Unerklärbare?
Das ist eine schöne Frage.
Ne? Wo du so sagst, ja, keine Ahnung. Und dann landet man relativ schnell bei so einem Gottesbild oder man landet relativ schnell bei so einer Idee, Gibt es da sowas wie eine Quelle? Gibt es eigentlich einen Lebensplan? Gibt es Karma oder nicht? Woher kommt eigentlich meine Seele? Ist meine Seele menschlich oder göttlich oder wie auch immer? Und diese ganzen Fragen, die, da kann man gucken, wo ist eine Resonanz und kann da in die Tiefe gehen. Aber so dieses, wie erklärst du dir eigentlich dieses Unerklärbare und wie viel, viel Vertrauen hast du eigentlich ins Leben? Mhm. Vertraust du eigentlich, dass es das Leben gut mit dir meint? Hörst du auf die Fragen des Lebens? Also, was fragt dich das Leben? Und das verändert, und das ist so aus der Existenzphilosophie von Alfred Lengle, und dieses Existenzielle, das dreht das so um, das nimmt das Leben als fragend an. Das wäre für mich so der erste Schritt in diesem Bereich. Und ganz praktisch beschäftige ich mich sehr viel mit Selbsttranszendenz. Das heißt, wie kriege ich eigentlich mein Ego so ein bisschen kleiner? Und da staune ich gerade ganz viel. Also mache ich schon seit ein paar Jahren. Aber einfach sich vor einen Baum mal zu setzen und sagen, boah, wie krass ist das eigentlich? Ja, also da ist ja niemand, der sagt, hier, wir haben hier so einen 3D-Drucker, wir drucken jetzt mir mal so einen Baum, weil wir so ein Dings. Sondern macht das von ganz alleine. Und der bildet auch von ganz alleine die Blätter, der lässt dann die Blätter fallen und der schafft das über bestimmte Kräfte da, die das zu verwenden. Ne? Und einfach sich da mal hinzusetzen und zu staunen. Und ich kann über alles staunen. Ich kann auch einen Stift angucken und staunen und kann sagen, was ist eigentlich krass. Also allein das Plastik da drauf gedruckt und dann hat da jemand so klug dann Tinte reingefüllt und einen Mechanismus, dass ich damit Zeichen mache. Krass, dass wir uns über Zeichen Also wenn du diese Qualität des Staunens in dir kultivierst, dann verstehst du auch diesen Satz von Albert Einstein, der mal sagte, wenn man auf die Welt schaut, dann ist entweder nichts ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Und dieses Wunder, das löst mir so eine Rührung aus, wo ich so denke, krass, wie cool ist die Welt? So, es gibt natürlich auch andere Sichtweisen, die, da bin ich ja auch nicht verklärt, ne? Aber das sind so Momente, wo ich so merke, das tut meinem Nervensystem gut.
Ja, du hast ja auch gerade auch viel von Ehrfurcht gesprochen. Ich finde, das ist eine Emotion, die ich auf mich bezogen zu lange zu wenig Beachtung geschenkt habe oder zu wenig Raum. Und du hattest jetzt eben den Raum deiner Antwort genutzt, um ganz, ganz tolle Fragen zu stellen. Und vielleicht weißt du es noch nicht, bei uns gibt es wirklich jetzt die Möglichkeit für dich, an unserem nächsten Gast eine Frage zu formulieren, die entweder, wo du glaubst, der Gast braucht sie, möchte sie hören oder sollte sie hören oder unsere Community. Welche Frage würdest du, die dann ja zugelost wird an einen der nächsten Gäste, welche Frage möchtest du stellen? Und danach gibt es natürlich auch eine Frage, die ich von einem vorherigen Gast für dich habe. Das ist unser Abschluss heute, Sebastian.
Super. Ich mag die Frage, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Und ich glaube, das ist so dieser Urzustand, dieses, wer bist du dann? Und ja, ich glaube, die Frage, die ist es.
Schöne Frage. Die Frage an dich kommt von Francesco, sie lautet, was hast du als Kind am liebsten stundenlang gespielt und dabei die Zeit für dich vergessen? Wie könntest du das heute machen? Ergänzt mit der Frage, was könntest du heute machen, als Erwachsener, dass du genauso spielst und genauso gerne spielst und die Zeit vergisst und es dich unendlich glücklich machst und vielleicht sogar damit Geld verdienst? Musst du aber kein Geld verdienen. Wie könntest du das tun und sein?
Das mache ich tatsächlich. Ach, was für ein kluger Typ, auch ohne, dass ich ihn jetzt spontan kenne. Lego. Ich habe liebend gerne erst mit Duplo, aber dann auch sehr schnell mit Lego gespielt. Und ich bin heute Lego Serious Play Facilitator. Und wenn ich dich jetzt mit der Kamera in meiner Wohnung mitnehmen würde, wir würden sehr viel Harry Potter Lego finden. Wir würden sehr viele Modelle finden. Ich habe vor ein paar Monaten irgendwie die Minions gebaut und Hogwarts in klein und in groß. Und ja, damit verdiene ich auch Geld als Facilitator. Und ich finde Lego total schön, weil man mit den Händen denken kann.
Mit den Händen denken? Ja, klasse. Das nehmen wir als Abschluss. Sebastian, ja, man merkt, dass du einen Lehrauftrag hast. Du vermittelst das so, so schön. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Danke von Herzen, Sebastian.
Ich danke dir und möge die Resilienz mit dir sein.
Das war Timeout mit Alexander Bryan. Danke, dass du dabei warst. Neue Folgen findest du überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.
Psst, wenn dir die Folge gefallen hat, vergiss das Abonnieren und Weitersagen nicht.